Fast alle Menschen erleben in ihrem Leben seelische Verletzungen, also Traumata. Viele Betroffene haben so viel Resilienz, dass sie alleine ohne Hilfe genesen können. Andere brauchen mehr Unterstützung. Das schreibt Dr. Franziska Offermann auf ihrer Website. Drei einfache Sätze, die so viel Wahrheit enthalten und so viel Last von Schultern nehmen können. Franziska ist eine der Personen, die in so einem Fall helfen kann. Seit über 25 Jahren begleitet sie trauernde Eltern und Familien auf ihrem Weg. 2008 gründete sie ihr Angebot Lucera, Beratung bei Trauer und Trauma im System, um trauernde Teams und Führungskräfte bei der Integration und zum Erhalt der seelischen Gesundheit am Arbeitsplatz zu unterstützen. Zusätzlich engagiert sie sich ehrenamtlich im Verein Verwaiste Eltern und trauernde Geschwister als Trauerbegleiterin. Ihre Erfahrungen mit ihren vier lebenden Kindern und ihrem verstorbenen Sohn helfen ihr dabei. Und wir wollen heute mit Franziska darüber sprechen, wie man sensibel mit Traumata umgehen kann. Zum einen Fachpersonen wie Hebammen, die uns auch zuhören, aber auch Angehörige, KollegInnen und Freundinnen von traumatisierten und trauernden Menschen.
Hallo und herzlich willkommen zum Mama für Sorge Podcast, der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über die schönen, aber auch über die schwierigen Aspekte des Mama-Seins, ganz ohne Tabus. Wir, das sind Michelle, Mama, Psychologin, Autorin und fachliche Leitung bei den frühen Hilfen in Tirol. Und Katharina, ebenfalls Mama, Autorin und Kämpferin für die psychische Gesundheit von Müttern. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo Franziska, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch sehr, euch zu hören und zu sehen.
Ich hatte ja das, es war ein schwieriges Vergnügen, weil das Thema so traurig und schwer war, aber ich hatte das Vergnügen, dich beim Sternenkinderfachtag in Tirol kennenzulernen und sprechen zu hören und habe mir dann während deines Vortrags gedacht, ich brauche dich im Podcast, ich möchte, dass andere Menschen und Fachpersonen, die uns zuhören und Angehörige, die damit in Berührung kommen, auch ein bisschen was von diesem Wissen erhalten, um zu wissen, wie sie mit trauernden und traumatisierten Menschen gut umgehen können und sie gut begleiten können. Und vielleicht magst du einfach mal kurz von dir erzählen, wie du zu dem Thema gekommen bist und was das Thema für dich ausmacht.
Ja, die Katharina hat es ja in der Einführung schon gesagt. Ich habe einen verstorbenen Sohn und dieser ist eben, das war mein zweites Kind und er ist 10 Stunden nach der Geburt gestorben. Also dieses Thema Verlust rund um die Geburt, das kenne ich eben leider aus eigener Erfahrung. Und ich bin im Grunde, also im Grundberuf Pharmazeutin und hatte zu dem Thema, zu dem Zeitpunkt überhaupt keinen Anlass, mich irgendwie um Trauernde oder so zu kümmern. Ich bin damals selbst mit meinem Mann dann in die Selbsthilfegruppe der verwaisten Eltern gegangen und bin sozusagen in dieses Thema dann reingewachsen und habe mich dann weitergebildet und bin jetzt eben genau das, was die Katharina vorhin schon beschrieben hat. Ich habe dann schon sehr schnell angefangen, eine Selbsthilfegruppe von frühverwaisten Eltern zu leiten. Oder zu begleiten, das ist so beides. Ja, man darf ja schon ein bisschen einen Rahmen geben, das ist so eher der Leitungsteil. Aber schlussendlich geht es darum, menschlich dabei zu sein. Und ja, das vorrangig ging es um das Thema Trauer. Und erst in den letzten 10, 15 Jahren habe ich verstanden, dass viele Menschen aber auch von Trauma belastet sind. Und da mag ich auch gleich einhaken, weil nicht jeder Verlust eines Kindes oder nicht jeder schwere Verlust eines Kindes bedeutet gleichzeitig auch eine Traumatisierung. Andersrum ist es aber so, dass schwere Verluste auch eine Traumatisierung, also seelische Verletzung, auslösen können. Und das auch zu unterscheiden, das ist aus meiner Sicht sehr wichtig, weil Trauer bedeutet eigentlich nur die normale Reaktion auf einen bedeutenden Verlust. Das heißt, Trauer ist eigentlich ein Prozess, der nach einem Verlust wieder ins Leben führt und dazu hilft, dass ich später mit meinem Trauerrucksack oder mit der Schwierigkeit, die aus dem Verlust entstanden ist, egal welcher das ist, wieder ins Leben finde und gesund weiterleben kann. Und Traumatisierung bedeutet seelische Verletzung.
Okay.
Und jetzt auch daraus kann ich ohne Hilfe heilen, weil wir Menschen darauf, wir können ja auch, wenn wir stolpern und uns eine Schnittwunde holen oder so, können wir ja auch so heilen. Da brauchen wir ja nicht unbedingt Hilfe. Bloß bei Traumatisierung ist es manchmal noch schwieriger, alleine zu heilen als nach Verlusten.
Jetzt würde ich mal als Laien nachfragen, ihr wisst es sicher beide, aber was ist denn entscheidend, ob ich bei so einem Verlust trauere oder traumatisiert bin? Ich meine, ich kann es dann, es passiert natürlich, aber es würde mich schon interessieren, ob das einfach eine Charakterfrage ist oder ob das wirklich auf die Umstände ankommt. Wann entsteht denn ein Trauma?
Das hängt ganz von ganz vielen Faktoren ab. Ein Trauma entsteht grundsätzlich dann, wenn mein eigenes Nervensystem und meine Kapazitäten, das, was geschehen ist, zu verarbeiten, nicht mehr ausreichen. Das ist so eigentlich ganz klar. Und das hängt ganz viel von den Umständen ab, inwieweit ich Support habe in dieser Zeit und auch ganz viel von meinen Vorerfahrungen. Wie seelisch stabil bin ich denn eigentlich von Grund auf? Und auch, was mir sozusagen genetisch in die Wiege gelegt wurde. Das kann man auch nicht immer von außen sehen. Das hängt eben von diesen drei wichtigsten Faktoren ab. Also von der Resilienz, von den sozialen Faktoren, von dem, was mein Umfeld bietet und was mir einfach so gegeben wurde. Und manchmal auch Glück und Zufall.
Es ist so ein bisschen ein Punkt, den ich an diesem überbordenden Verwenden von Resilienz kritisiere, dass man da den Menschen oftmals so ein bisschen das in die Hand drückt, so ja, wenn du resilient genug bist, kannst du das alles immer überstehen. Und die Resilienz ist aber halt ein Faktor davon. Und auch die hat sich entwickelt, oder? Und war darauf angewiesen, dass die Umstände in meinem Leben auch mir die Möglichkeit gegeben haben. Also es ist nicht so, wie es ganz oft gerne benutzt wird, dass man das alles so selber in der Hand hat. Und eben, wie die Franziska gerade gesagt hat, auch die Genetik, die da mit reinspielt. Und das Milieu, in dem ich aufgewachsen bin, hat mir andere Möglichkeiten gegeben. Eben, also das sind schon auch Außenumstände, die das stark beeinflussen, dass man nicht sagen kann, wär's halt resilient genug gewesen, hättest du es halt gut.
Na, es wird ja klar.
Also das ist wie
ein bisschen die Selbstbesorgung machen und da geht's schon wieder.
Genau. Und das ist mir eigentlich schon also ganz wichtig, dass das alle da draußen wissen. Ja, wir haben eigene Handlungsmöglichkeiten und ganz vieles von außen bestimmt und die Mischung macht halt dann, ob ich trauere oder nicht. Oder ob ich dann traumatisiert bin und nicht, ob ich mich jetzt entscheide, oh ja, heute bin ich resilient genug.
Genau. Also ich hoffe, dass alle Menschen nach Verlusten gut trauern, damit sie wieder ins Leben finden. Und das tun wir im Grunde alle auf unsere Art und Weise, weil Trauer ist ja ganz breit. Das ist ja sehr, sehr vielfältig und hat viele Farben und Formen. Da gibt es auch kein richtig oder falsch im Grunde, ja. Und naja, in so einer kurzen Zeit das alles auseinanderzusetzen, ist schwierig. Was mir aber total wichtig ist, weil dieser Begriff Trauma gerade so inflationär benutzt wird, nochmal darauf hinzuweisen, nicht jedes schlimme Ereignis löst eine Traumatisierung aus. Und selbst wenn die Traumatisierung ausgelöst wird, heißt es noch längst nicht, dass wir alle eine Traumafolgestörung davon tragen.
Also Gott sei Dank.
Ja, genau. Also der Bonanno zum Beispiel, das war ein Forscher aus den USA, der hat mal untersucht, die Überlebenden oder Opfer von mit dem 11. September. Also da, wo die Menschen in den Hochhäusern waren, wo die Flugzeuge reingeflogen sind. Und die haben zum Teil Arbeitskollegen oder auch Angehörige verloren und gleichzeitig waren sie selber in diesem Gebäude drin und mussten fliehen und sind zum Teil auch schwer verletzt worden. Und er hat so herausgefunden, weil er die Leute einfach dann befragen konnte, dass ein Drittel der Menschen das ohne weitere Komplikationen einfach so überleben konnten und gut wieder ins Leben gefunden haben. Ein Drittel der Menschen brauchte ein bisschen Support, so in Form von Selbsthilfegruppen, Beratung. Und ein Drittel brauchte Therapie, weil tatsächlich Traumafolgestörungen vorlagen. Und das bedeutet, dass einfach zwei Drittel der Menschen nach so doch wirklich einschneidenden Erlebnissen fast komplett schadlos, nicht ohne Folgen, aber schadlos aus der Situation rausgekommen sind. Und das finde ich einfach hoffnungsvoll.
Ja, also wenn man sich das für so ein Großereignis so das, was ja die ganze Welt erschüttert hat, ohne dass man dabei war. Weil ich kann mich noch dran erinnern, wie ich es im Fernsehen gesehen habe damals.
Wir sind halt schon ein bisschen älter, gell?
Ja, tatsächlich. Ja, damit haben wir uns jetzt gerade geoutet. aber aber es war ja für uns schon, also und wir waren weit weg und jünger und so erschütternd, dass wir heute noch wissen, wo wir waren und wie wir es gesehen haben. Und wenn dann ein Drittel der Menschen, die da dabei waren, in diesem Gebäude, das dann ohne Traumafolgestörung und ohne lange Therapie, ich sage jetzt mal, wegstecken konnten, dann ist das ja wirklich.
Was zum Thema sozialer Support ist, das ist ja auch, weil du hattest gefragt, Katharina, was hilft denn eigentlich? Da gibt es jetzt auch Untersuchungen über die Flüchtlinge, die, gut, jetzt bin ich in Deutschland, aber ich glaube, es ist in Österreich ähnlich, die Menschen, die aus der Ukraine gekommen sind, haben in der Regel bessere Möglichkeiten, die Traumata, die sie möglicherweise erlebt haben oder die traumatisierenden Ereignisse potenziell, besser zu integrieren und ohne Folgeschäden davon zu kommen als Menschen aus anderen Regionen, weil sie hier ein viel breiteres soziales Netz vorgefunden haben von Menschen, die Ähnliches erlebt haben oder Landsleuten, die sie dann gleich relativ gut supportet haben. Die sind hier also besser in einem sozialen Netz aufgefangen worden, aufgrund der Strukturen, die schon vorhanden waren, als Menschen aus anderen Ländern und Regionen. Und das zeigt, wie wichtig das ist, das menschliche Miteinander, die Verbindung, einfach, dass wir uns als menschliche Wesen koregulieren können und uns einfach nur durch Dasein, durch menschliche Unterstützung, durch liebevolle Zuwendung, durch Aufmerksamkeit seelisch unterstützen können und tatsächlich die Heilung von seelischen Wunden fördern können. Und das gilt sowohl für Traumatisierungen als auch für Lusterleben.
Ja, wir haben ja öfter hier mit Geburtstraumata zu tun, bei uns im Podcast oder in unserer Arbeit. Und ich denke schon auch, wenn man darüber reden kann, wenn da nachgefragt wird, wenn man aufgefangen wird hinterher, das kann das nicht verhindern, aber das hilft vielen Frauen halt schon mal, darüber reden zu können, sich nicht allein zu fühlen am Anfang, ne? Weil das ist ja oft, und das ist ja auch, was heute unter anderem Thema sein soll, fühlt man sich ja nicht vielleicht immer verstanden im Umfeld, warum man jetzt nur wegen einer Geburt traumatisiert sein soll. Und da auf Verständnis zu treffen und auf Unterstützung im Umfeld ist halt, glaube ich, super wichtig. Also das haben wir in vielen Gesprächen zu dem Thema jetzt schon so erfahren.
Ja, und das ist, möchte ich gerne nochmal aufgreifen bei meinen Recherchen, auch für den Vortrag, den du erwähnt hast, habe ich extra nochmal so Statistiken angeschaut. Und was mich wirklich überrascht hat, dass 4% der Frauen, die eine ganz normale Geburt mit einem gesunden Kind erleben, eine Traumafolgestörung entwickeln, eine PTBS. Also, es ist nicht nur das negative Erlebnis, was mein Nervensystem so außer Rand und Band, also so außer Kontrolle bringen kann, sondern auch ein eigentlich positives Ergebnis, was aber mich so überreizt und so überflutet, dass ich es nicht mehr richtig zusammenbringen kann und manchmal dafür sogar auch Unterstützung brauche. Da muss noch nicht mal was Schlimmes passieren.
Weil es halt so lebenseinschneidend und überwältigend ist, finde ich, auch wenn es gut läuft.
Ja, ist eine Naturgewalt eigentlich, ne, die da entsteht. Also im positiven Sinne, ja?
Ja.
Das ist ein Naturereignis, vielleicht besser ausgedrückt.
Ja.
Aber es ist ja auch sehr kraftvoll und schmerzhaft und insofern
ich wird es dann vielleicht als solch erlebt. Ja, ich finde es ein super gutes Beispiel dafür, dass wie traumatisierend etwas ist, dass es sehr subjektiv ist, oder? Weil objektiv würden wir alle sagen, die Geburt ist gut gelaufen, das Kind ist gesund und da gibt es halt jetzt keinen Grund, traumatisiert zu sein, seelisch verletzt zu sein, eine Traumafolgestörung zu entwickeln. Ja. Und gleichzeitig hat dieser Mensch in seiner subjektiven Wahrnehmung das so erlebt, dass es, das war zu viel,
die Bewältigung. Einfach.
Genau, es war überwältigend und damit Das finde ich so, so super wichtig im Umgang mit Menschen, die seelisch verletzt sind, dass es ihre Wahrheit ist und ihre Wahrnehmung und nicht meine objektive Meinung, du warst nicht verletzt und alles ist gut gegangen, weil damit tue ich der Person überhaupt keinen Gefallen.
Nee. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Nach dem Motto, so schlimm, da musst du ja traumatisiert sein. Oder andersrum, ja, stell dich nicht so an. Und genau. Das Ähnliche haben wir übrigens bei der Trauer auch. Ich finde den Punkt, den du ansprichst, Michelle, total wichtig, weil es geht darum, nicht zu werten und nicht zu wissen, was beim anderen ist, weil das weiß ich einfach nicht. Und das gilt sowohl bei Verlusten als auch bei seelisch verletzenden Ereignissen. Was dich persönlich betrifft, kann ich nicht wissen. Das ist das, was ich als Mensch, der den anderen begleiten möchte und unterstützen möchte, zunächst mal herausfinden darf. Weil diese Wertung, die verletzt. Und das ist auch der Teil, den wir beim Frühtod besonders häufig haben, dass dann solche Aussagen kommen, ja, das war ja noch so klein. Das hat ja noch gar nicht richtig gelebt. Also diese ganzen Phrasen, die da kommen. Oder, naja, du hast ja noch Kinder oder du kannst ja noch welche kriegen. Oder all dieses Ganze, wo irgendjemand von außen meint, er könnte beurteilen, welches Ausmaß dieser Verlust hat. Ich hatte Menschen in den Gruppen, die vielleicht 2 oder 3 Fehlgeburten, also noch vor der 12. Schwangerschaftswoche hatten und in ihrem Leben davon so tief und so schlimm erschüttert worden waren, dass sie ganz lange gebraucht haben, diese Verluste zu verarbeiten. Und dann kommen wir wieder auf die Vorerfahrung, auf welchem Boden fällt das? Und das ist dann wieder die Verknüpfung zu Traumatisierung, weil Trauer hat was mit Bindung zu tun. Und wenn ich als junger Mensch zum Beispiel schwierige Bindungsverhältnisse hatte, bis hin zur Bindungstraumatisierung, dann kann ich auch im späteren Leben oft Verluste schlechter verkraften. So, und dann, das bedingt so, das ist da ein bisschen das Komplexe an der ganzen Geschichte. Das heißt, wenn mein Nervenkostüm an sich schon nicht so gut gefüttert ist und nicht so stabil ist und dann kommt noch ein Verlust dazu, dann kann auch ein, in Anführungsstrichen, kleiner Verlust oder ein vielleicht von außen gesehen nicht so schwerwiegender Verlust dazu führen, dass er mich besonders trifft und im schlimmsten Fall sogar noch zusätzlich traumatisiert. Und auf der anderen Seite hatte ich mal ein Paar in der Gruppe, davon erzähle ich sehr gerne, weil die haben 3 Kinder innerhalb von mehreren Jahren an einem genetischen Defekt verloren. Das heißt, das eine Kind hat die Geburt kaum überlebt, ein anderes ist 2 Jahre alt geworden und das nächste vielleicht 1 Jahr alt. Die Eltern haben sich immer für die Kinder entschieden und sie begleitet bis zum Schluss. Und sie saßen in dieser Gruppe schwerst, natürlich betroffen, bedrückt, aber sie saßen aufrecht. Und was war ihr Support, das war tatsächlich eine wahnsinnig starke religiöse, spirituelle Anbindung. Und sie hatten sich und die Frau hat sogar als Hebamme gearbeitet. Also dann eine Weile nicht, aber sie hat das gemacht.
Ja, das war dann wahrscheinlich irgendwann zu schwer.
Ich finde das gerade total spannend. Ich habe dieses Jahr meinen Vater verloren und war erstaunt, dass ich es doch, also ich trauere, aber dass es mich nicht völlig aus dem Leben geworfen hat. Das ist aber nicht bei allen Familienmitgliedern so. Und wenn ich jetzt so höre, was du erzählst, erklärt es mir manchmal die Reaktionen auch. Also mich hat seine Krankheitsdiagnose, die hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Das war für mich krass, aber ich wusste dann, was kommt und habe tatsächlich im Umfeld Leute, die waren davon dann doch noch überrascht. Aber das erklärt sich jetzt für mich. Also für mich ist es nicht so nachvollziehbar, aber das erklärt vielleicht, die Grundvoraussetzungen sind einfach andere, wie man mit Verlust dann umgeht. Ja, das finde ich wahnsinnig spannend, ja. Wer uns sieht, hat mich jetzt denken sehen gerade.
Ja, hier mal. Ratter, ratter.
Da sind gerade ein paar Puzzleteile zusammen.
Ja, ganz viele, ja.
Und Mich hat es gerade ein bisschen an mein, das ist jetzt voll schräg, aber an mein Religionsabi denken lassen. An, damals habe ich, ich weiß nicht mehr, wie das genau hieß, Präsentationsabi war das, also musste so eine ganze Unterrichtsstunde vorbereiten. Mhm. Und da hatte ich Religion dafür ausgewählt. Und habe mir die Rituale der Kirche angeschaut. Und an und für sich, mit mein damals 18-jähriges Ich war eigentlich Antikirche und wollte sie eigentlich zerlegen. Bin aber dann in meinen Recherchen und mit dem Sprechen mit dem Pfarrer und so draufgekommen, dass die einen total wertvollen Psychohygiene-Einfluss haben. Also damals ist mir plötzlich bewusst geworden, das gibt so vielen Menschen Halt. Ob die jetzt genauso ablaufen müssen, wie sie tun und Klingelbeutel hin oder her, was mich halt damals rebellisch aufgeregt hat, aber dass es für gewisse Momente und eben auch die Trauer ein ganz klares Prozedere gibt, ein Rituale, die in der Gemeinschaft gemacht werden, die das Ganze, die dem Ganzen einen sicheren Rahmen geben irgendwie. Es hat plötzlich so Klick gemacht, so, das hat voll den Fürsorgecharakter, ob man jetzt gläubig ist oder nicht, aber das ist so schön.
Ja. Und die Rituale, die jetzt außerhalb der Kirche angeboten werden, sind ja zum Teil relativ ähnlich. Wobei da, muss man sagen, oft manchmal mehr der Verstorbene im Fokus steht. Also da gibt es, ich finde, der Punkt, den du sagst, es gibt einen Rahmen, es gibt eine Struktur. Das ist das eine jetzt rund um den Tod herum. Das ist sehr, sehr wertvoll. Was aus meiner Sicht noch dazu kommt, also im Falle zum Beispiel von diesem Paar, das waren tatsächlich Muslime, die waren aber auch in ihrem Leben getragen von der Verbindung zu Gott. Mhm. Das war das, was ihnen Halt gegeben hat. Auch Sinn und Perspektive. Weil gerade bei Verlusten und speziell dann, wenn Kinder früh sterben, egal in welchem Alter, stellt sich oft die Frage, ja, was macht das für einen Sinn? Und natürlich andersrum, einige fallen auch vom Glauben ab und sagen, was ist das für ein Gott, der das zulässt? Das ist die eine Seite. Und andere sind so verwurzelt, dass sie die Sinnhaftigkeit dessen, was passiert, nicht in Frage stellen. Und das gibt halt einfach Kraft. Das hat auch nicht was mit unreflektiert zu tun, sondern das ist einfach eine Verbindung. Und ich kann mir natürlich auch woanders in der Welt Verbindung schaffen. Aber die brauche ich, weil sonst bin ich haltlos, im wahrsten Sinne des Wortes.
Jetzt hattest du bei deiner, ich glaube, das passt jetzt eh ganz gut, weil das auch mit Sicherheit und Rahmen schaffen war, und zwar dieses Trauma-Informed Care war das. Das war so ein bisschen so ein Schema, wie man so die wichtigsten Faktoren, die man herstellen sollte vielleicht, echt, um jemanden, der eine schwere seelische Verletzung durchmacht, zu begleiten. Ja. Also eben indem man sich dessen bewusst ist, dass es traumatisierend sein könnte. Und vielleicht magst du uns und unseren ZuhörerInnen die Punkte auch noch näher bringen.
Ja, jetzt hast du mich bloß falsch erwischt. Meint, ich bin so schlecht im Auswendig. Ich weiß es dann immer nicht so genau, aber da kannst du mir vielleicht helfen. Also der erste Punkt ist einmal Sicherheit schaffen. Und dieses Prinzip ist entwickelt worden, um Menschen, die jetzt zum Beispiel in Einrichtungen Hilfe suchen, das ganze Trauma sensibel zu gestalten. Und der erste Punkt ist, dass die Menschen, die dorthin kommen, sich sicher fühlen. Und das gilt natürlich auch im zwischenmenschlichen Umgang. Und das bedeutet Sicherheit in der Beziehung zu den Menschen, die da sind, aber auch in den Räumlichkeiten, oder dass ich wirklich Fluchtmöglichkeiten habe im Basten. Das heißt, dass ich weiß, wie ich rauskomme, ja, und nicht eingeengt bin zum Beispiel. Oder Sicherheit schafft auch, wie wir jetzt gerade im Bereich der Spiritualität oder im Glauben, dass ein bestimmter Rahmen gibt. Rollen, Routinen, ja, dass ich, die Abläufe immer gleich sind. All das schafft Sicherheit. Und der nächste Punkt ist Trustworthy, also Verantwortungsbewusstsein, dass das, was dass Menschen für ihre Handlungen Verantwortung übernehmen und sich in diesen Organisationen ihrer Verantwortung zum Beispiel auch für Mitarbeitende bewusst sind und verlässlich sind. Ja. Mhm. Dann haben wir, glaube ich, noch Empowerment. Das ist, kann man übersetzen mit Selbstwirksamkeit. Das ist auch wirklich ein wichtiger Teil in supportiven Beratungen, sei es in der Trauerarbeit als auch in der Traumaarbeit, dass ich die Menschen befähige zu fühlen, selbstwirksam zu sein. Sprich, dass ich aus eigener Kraft Veränderung schaffen kann, dass ich Wahlmöglichkeiten habe, weil sowohl schwere Verluste als auch Traumatisierung lösen ja aus Ohnmachtsgefühle. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann was bewirken, wirkt es dem entgegen. So, und was hatten wir noch? Was stand da noch drauf?
Zusammenarbeit.
Genau, das hatten wir im Grunde vorhin noch besprochen, dass wenn Menschen Verbindung haben und gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten, sowohl die Faktoren Selbstwirksamkeit als auch Verbindung dann eben durch diese Zusammenarbeit ermöglicht werden. Es waren jetzt aber nur 4 Faktoren. Einer fehlt mir jetzt tatsächlich noch.
Naja, weil also Empowerment, Selbstwirksamkeit und Wahlmöglichkeiten, das waren 2 Punkte. Das hattest du jetzt als genau. In einem genannt, weil es sich ergänzt und teilweise bedingt.
War schon aber immer schlecht im Spiegelpunkte auswendig lernen. Und wenn man eine PowerPoint präsentiert, dann hat man sie da immer schön stehen.
Aber das es geht ja auch um die Inhalte und nicht um die Struktur.
Genau. Ja, aber waren so die Faktoren, die man eben auch im Arbeitssetting gut umsetzen kann, oder?
Genau. Das sind eigentlich Haltungen, die wir im Zwischenmenschlichen immer brauchen, und ich nutze es dann eben immer gerne auch in Arbeitsgruppen wirklich mal zu sagen, ja, okay, wie kann ich es denn in meinem Bereich wirklich umsetzen? Und es geht natürlich dann im geburtshilflichen Bereich auch. Da geht es, glaube ich, das kennt ihr bestimmt viel, auch wenn es darum geht, selbstbestimmte Geburt zu haben, all solche Dinge. Sicherheit, einen Rahmen zu haben. Ich weiß, dass nicht andauernd irgendwie 5 verschiedene Ärzte, Pfleger, Krankenschwestern, Hebammen oder sonst was reinkommt. Das sind im Grunde die Grundbedürfnisse von Menschen.
Ja, ich habe auch an Geburten gerade denken müssen bei allen Punkten und dachte so, das hätte geholfen. Ja. Wenn mir jemand erklärt hätte, was passiert, und wie die Abläufe sind, damit ich Sicherheit habe. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Grund, ist jetzt eine Vermutung, dass 4%, die du vorhin genannt hast, auch von einer normalen, in Anführungszeichen, Geburt traumatisiert sind, dieser völlige Kontrollverlust, der manchmal erlebt wird. Also sowohl, dass der Körper plötzlich Dinge tut, die man nicht aufhalten kann, als auch, dass man von außen, ich fand das oft ausgeliefert, sich fühlt den Ärzten, auch wenn es ganz normal vonstatten geht und das auch so sein soll, aber man weiß das nicht. Das ist schon ein sehr hilfloses Gefühl einfach. Und das kann ich mir vorstellen, dass das nachhaltig
einen deshalb also ein prägt. Resilienzfaktor ist auch Verstehbarkeit. Das heißt, wenn mir die Abläufe vorher erklärt werden, sowohl medizinische Eingriffe als auch Geburten oder was auch immer, und mir dann zum Beispiel auch gesagt wird, ja, da kannst du jetzt nichts tun oder das wird so und so sein, dann kann ich das besser mich darauf vorbereiten, mich dann jetzt zum Beispiel auch mal ohnmächtig dem Geschehen ergeben zu müssen, als wenn ich das nicht weiß, als wenn das überraschend kommt. Und medizinische Eingriffe an sich zählen ja auch zu den potenziell traumatisierenden Ereignissen. Also ja, genau, weil ich einfach ohnmächtig da ausgeliefert bin und mir selbst nicht helfen kann.
Ja. Ja, das ist, also, ich glaube, ein Gefühl, das wir alle hassen, oder? Nicht wissen, was passiert, keine Kontrolle haben. Also da, das ist nicht umsonst ein Bedürfnis, dass wir einfach auch Kontrolle haben können und über uns selbst bestimmen dürfen, also Selbstbestimmung als Bedürfnis, und das wird besonders im medizinischen Kontext uns viel zu oft genommen, obwohl ich denke, dass es nicht in allen Situationen, aber in vielen anders machbar wäre.
Es gibt auch große Bemühungen, das zu ändern, nur da gibt es halt auch bestimmte Abläufe, die einfach so sind, um Leistung zu optimieren und die dann nicht immer unbedingt mit den individuellen Bedürfnissen zusammenpassen, ne? Aber mir ist noch was eingefallen, weil sind doch so viele da, die in Familien sind. Und in Familien entstehen Verluste, auch wenn der Hamster oder so stirbt. Und da sind mir noch diese 3 R's, also wirklich als stabilisierender Faktor Regeln, Rollen und Routinen. Man wundert sich manchmal, warum Kinder dann trotzdem in den Kindergarten oder in die Schule gehen wollen, weil es schon ein Bedürfnis ist, dass irgendwas, auch wenn die Welt gerade zusammenbricht, normal ist. Und dazu gehört auch die ursprünglichen Erziehungsrichtlinien von wegen, wie viel Süßigkeiten gibt es oder wie viel Medienkonsum oder wie viel all das. ansatzweise, natürlich kann man Ausnahmen machen, aber ansatzweise aufrechtzuerhalten, weil die Kinder brauchen stabile Bezugspersonen, die die Regeln und die Routinen festlegen und die auch in ihren Rollen bleiben. Das Schwierigste für die Kinder dann in dem Moment ist, wenn alles auseinanderbricht und sie die Bezugspersonen nicht mehr das sind, was sie vorher waren. Und das ist dann auch die besondere Aufgabe für Eltern dann zum Beispiel oder Onkel und Tanten, die eigentlich vielleicht völlig hinüber sind und trotzdem für die Kinder, die da sind, diese Stabilitätsfaktoren sein sollten, wenn irgendwie.
Und das hilft auch den Bezugspersonen. Also ich habe das jetzt schon an der Trauer erlebt. Also natürlich waren es ein paar Tage, die waren Ausnahme. Aber dann ganz schnell musste, ja, weil wir vier Leute sind, weil es Schule gibt, weil es Kindergarten gibt, weil musste das wieder laufen. Und das hat mir gut getan.
Ja.
Weil mein Leben weitergegangen ist. Im Außen. Wie vorher. Und das hat mir total geholfen.
Ja.
Und auch wenn es anstrengend war, Kinder zu begleiten in der Trauer auch noch. Aber ich glaube, das hat nicht nur den Kindern geholfen, diese Routine, sondern auch uns.
Ja, und das ist auch der Grund, warum ich Menschen empfehle, wenn sie können und wenn sie Lust haben, wieder in die Arbeit zu gehen. Weil das da auch ein Teil ist, wo erstens was funktioniert. Vielleicht auch nicht, aber wo ich meine Rolle ausfüllen kann, wo ich meine Routine habe und wo ich einfach einen Bereich habe, wo ich auch mal abschalten kann. Weil ich darf auch mal Pause haben von der Trauer. Ich darf pendeln zwischen dem, was funktioniert, was mich am Leben erhält und in der Zuwendung zu dem, was ich verloren habe oder was schwer war in meinem Leben. Das nennt sich dann Integration.
Ja. Ich würde noch gern, Michelle, weil wir schon wieder eine halbe Stunde voll haben und ich aber groß mundig angekündigt habe, dass wir auch drüber reden, wie gehe ich denn mit traumatisierten Menschen in meinem Umfeld um? Und wir haben das schon ganz am Anfang angerissen, Verständnis aufbringen und es nicht kleinreden oder schlimmer reden, weil wir eben nicht im anderen drinstecken und nicht wissen, wie das für einen anderen ist. Aber hast du noch Tipps für alle, die uns zuhören, die vielleicht eine Frau haben, die nach einer Geburt traumatisiert ist? Oder manchmal ist es ja auch der Vater, der traumatisiert ist. Es gibt tausend Konstellationen mögliche. Wie gehe ich denn als Angehörige oder als Freund im Umfeld damit um?
Der wichtigste Unterschied zwischen Verlust und Traumatisierung ist im Erleben der, dass Menschen, die dann sozusagen, die sagen dann, ich falle ins Trauma oder ich bin irgendwie nicht da, dass sie in ein Wiedererleben fallen von dem, was so erschreckend oder überwältigend war. Und den größten Gefallen, den Menschen dann, also das Umfeld tun kann, ist zu versuchen, diesen Menschen wieder ins Hier und Jetzt zu holen. Weil im Hier und Jetzt ist es in der Regel sicher. Und das, was sie auch wirklich körperlich und physisch zum Teil wiedererleben, mit allen Ängsten, Schweißausbrüchen, Herzrasen, Gefühlen, Empfindungen, die da sind, die sind in der Vergangenheit gewesen. Das heißt, die Gefahr ist vorbei. Und das ist das, wo man Menschen helfen kann. Das ist einmal die Empathie dafür und ich bin bei dir. Und schau mal, ich halte jetzt deine Hand und jetzt bin ich da. Und da wieder hinzukommen, zu atmen, also alles, was in irgendeiner Form beruhigend oder auch zumindest stabilisierend auf das Nervensystem einwirkt. Und das können ganz einfache Atemübungen sein, das kann eine Hand sein, das kann ein Blick in die Augen sein, das kann ein Schluck Wasser sein. Also ganz simpel, wenn das jetzt irgendwie dramatisch sich anfühlt. Und ansonsten diese Dinge, die wir auch in Bezug auf Trauer besprochen haben, alle Ressourcen stärken, also alle Kraftquellen herbringen, alles, was in irgendeiner Form stabilisiert. Und das sind eben auch überall Sicherheitsempfinden, Verbindung zu Menschen, zum Dasein, zur Natur, zum Hier und Jetzt. Und das wird oft übersehen, gerade akute Traumatisierung, wie zum Beispiel ein schweres Geburtserlebnis oder ein Unfall, kann ich mit relativ einfachen Mitteln und wenig Zeitaufwand wieder heilen. mit Techniken wie EMDR oder Klopftechniken. Und da gibt es ausgebildete Traumatherapeuten. Und dann würde man sich an eine Traumaambulanz, ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei euch in Österreich ist, oder an niedergelassene, zertifizierte Traumatherapeuten wenden, die das in relativ kurzer Zeit lindern können. Mhm. Das muss man nicht aushalten. Auch die Flashbacks nicht und die Albträume nicht. Das kann man ändern.
Und das ist sehr, sehr wirksam. Also gerade auch EMDR mit relativ wenig Sitzungen. Also wer immer bei Therapie nur an jahrelanges auf der Couch liegen, denkt, da EMDR 5 bis 10 Sitzungen, genau. Und das ist die arbeitet mit der REM-Methode. Also unsere Augen bewegen sich ja im Schlaf hin und her, dieses Rapid Eye Movement. Da hat man rausgefunden, dass das im Hirn hilft, Informationen zu verarbeiten und zu integrieren. Und diese Technik nutzt man in der therapeutischen Sitzung, indem man eben zum Beispiel mit dem Finger vor den Augen hin und her fährt, sodass sich die Augen mitbewegen, während man ein bestimmtes Erleben integriert wird. Und das kann mit ganz wenig Sitzungen, kann das schon zu einer neue Verknüpfung führen, dass die Erinnerungen daran nicht mehr diese Panikgefühle oder diese ganzen körperlichen Symptome auslösen. Genau. Und somit ist Trauma oder sind viele Traumareaktionen sehr gut behandelbar.
Ja.
Also muss man nicht verzagen.
Nein, und da lohnt sich sogar, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Carsten, zugelassene Therapeuten zu finden, die das können. Bei uns gibt es schon und diese Wartezeiten sind oft lang. Und es lohnt sich dann manchmal wirklich für die wenigen Sitzungen, die nötig sind, Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, das zahle ich mir jetzt einfach selber. Mhm. Das geht. Und dann ist man kommt man schneller wieder in die Kraft. Dann kann man wieder schlafen und kommt nicht permanent in diese schrecklichen Ausnahmezustände immer wieder.
Ja.
Das lohnt sich.
In Deutschland ist EMDR von der Kasse finanziert, wenn man es bei einem der Richtlinienverfahren macht, also bei Verhaltenstherapeuten, Systemikern oder Tiefenpsychologen. In Österreich gibt es Psychoanalyse und in Österreich gibt es leider ja keine kassenfinanzierte Psychotherapie.
In Deutschland, wir sind nämlich eigentlich auf der Insel der Glückseligen, dass wir überhaupt kassenfinanzierte Psychotherapie
haben. Das gibt es bei euch gar nicht.
Bei uns gibt es einen kleinen Beitrag Gebietskrankenkasse, aber jetzt im Moment ist der durchschnittliche Satz für die Therapiestunde bei 110 Euro und die Krankenkasse refundiert 23. Also kann man nicht sagen, dass es, also ja, es gibt einen Zuschuss. Krass, ja.
Aber gerade in dem Fall, es gibt auch Klopftechniken, also es gibt nicht nur EMDR, man kann also auf verschiedene Arten, das Prinzip ist immer, ich schaffe ein sicheres Wiedererleben, indem ich gleichzeitig erkennen kann, hier ist es jetzt sicher und lerne dann dabei, dass das, was passiert ist, wirklich vorbei ist. Weil der Kopf weiß das zwar, aber der Rest vom Körpersystem nicht. Und das lerne ich durch diese Techniken. Und das ist so hilfreich. Und das geht auch relativ schnell. Im Falle von einer akuten Traumatisierung. Bei einer komplexen Traumatisierung sieht das anders aus.
Und muss wahrscheinlich auch relativ nah am Ereignis sein. Oder funktioniert das auch Jahre später noch?
Ja.
Ja? Mhm. Krass.
Ja, also die Ergebnisse für die EMDR sind wirklich sehr gut und auch wenn es akut Trauma länger her ist. Aber es hilft natürlich, wenn man sich nicht lange mit diesen Traumafolge-Schlemen herumschlagen muss.
Ja, mir ist das so wichtig, das zu erwähnen, weil wenn die Leute so aus der Trauerschiene kommen, ich gebe ja auch Weiterbildung für Trauerbegleiter, beziehungsweise ich qualifiziere die und die gerade, also sage ich jetzt mal aus dem Verein Verwaiste Eltern, wo ich herkomme, vor 20, 25 Jahren wusste man noch nichts von EMDR, da gab es das noch nicht, jedenfalls nicht in Europa. Und dann wurden einfach diese Symptome beschrieben und die Leute sagten, ja, es ist normal, dass du ein halbes Jahr nicht schläfst, ja. Ja, im gewissen Sinne ist es normal, weil viele Betroffene durch das Ereignis doch traumatisiert sind und dann entsprechend auch wieder davon nicht schlafen. Nur heute weiß man, dass man dem Abhilfe schaffen kann. Und das Wissen zu verweigern oder zu sagen, das ist normal, das, finde ich, grenzt dann an Körperverletzung, weil die Leute müssten nicht immer so leiden. Einige funktioniert es nicht, aber wenn es eine Traumatisierung ist, dann kann ich da helfen mit den entsprechenden Techniken.
Das habe ich tatsächlich gestern genau sowas im Zusammenhang mit Beckenboden. Ist doch normal, dass nach 1, 2, 3 Geburten der Beckenboden schwach ist. Und dann denke ich, und dann war auch die Argumentation, es kommt häufig vor. Ja. Aber das heißt nicht, dass es so sein muss. Und das ist also nur weil, wir haben auch sehr viele Depressive in unserer Welt und in unserer Gesellschaft aktuell, dass es quasi normal ist, aber das heißt ja nicht, dass man nichts dagegen tun kann.
Ja, ehrlich gesagt, also wenn ich einen Autounfall habe und dann schwer verletzt bin und die Wirbelsäule kaputt ist oder was auch immer, ist das auch normal.
Normal.
Aber ich würde ja deshalb trotzdem eine Heilung haben. Genau. Oder?
Bitte. Ja, genau. Ja, also dieser Unterschied zwischen häufig vorkommend und muss so sein und muss man aushalten, ist ja Unfug. Ja?
Kennt ihr den Spruch, den Satz von Viktor Frankl? Abnormale Reaktionen auf abnormale Ereignisse sind normal. Ja, und deshalb ist es trotzdem nicht so, dass ich mit dieser Normalität gerne weiterleben möchte, sondern
Ja, ich finde, das ist ein sehr guter Punkt, um die Folge zu Ende zu bringen, weil es gibt Hilfe, man muss es nicht aushalten, ihr dürft euch gerne Hilfe suchen oder einem Menschen, der etwas Ähnliches erlebt hat oder eine solche Phase durchmacht, auch sagen, dass es Hilfe gibt und dass es in Ordnung ist, wenn man sich Hilfe sucht und dass man nicht sich damit quälen muss, weil es eben normal wäre oder so. So, und ich hoffe, ihr konntet heute ganz viel mitnehmen für entweder euch selber, für eure Arbeit, wenn ihr mit Personen rund um zum Beispiel den Geburtskontext oder auch Trauer arbeitet oder wenn ihr jemanden im Umkreis habt, wo ihr denkt, okay, da möchte ich gerne ein stabiler, sicherer Anker sein, was kann ich mir hier mitnehmen? Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was erklären dazu und beziehungsweise hauptsächlich die Franziska, vielen, vielen Dank für deine wertvolle Arbeit und sag noch ganz kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, wo man dich findet, wenn man mehr über deine Arbeit erfahren möchte. Und dann verabschieden wir uns bis zur nächsten Woche.
Ja, also man findet mich im Internet unter www.lucera.de. Mhm. Also mein Angebot heißt Lucera mental gesund bei Trauer und Trauma im System. Das heißt, zu mir können Menschen zur Beratung oder Therapie kommen, die einen schlimmen Verlust erlebt haben oder die das Gefühl haben, sie hätten eine Traumatisierung erlebt. Das gibt auch für Menschen, die eher so Bindungstrauma haben oder komplex traumatisiert sind. Das ist der eine Teil. Und ich gebe Fort- und Weiterbildung. Das findet man auch unter www.lucera.de und qualifiziere Menschen, die Trauerbegleiter oder Trauerbegleiterin werden möchten. Da gibt es eine zertifizierte vom Bundesverband Trauerbegleitung zertifizierte Weiterbildung. Findet ihr auch auf meiner Seite.
Sehr schön.
Vielen Dank für die wichtige Arbeit und dass du heute bei uns warst.
Danke für deine Zeit.
Danke euch. Hat mir Freude gemacht, mit euch zu sprechen.
Uns auch.
Sehr schön. Alles klar. Vielen Dank. Und wir hören uns wieder in 7 Tagen. Nicht verpassen.